Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Le problème du corps, il faut toujours savoir que c'est un problème de la pensée.
Einen angenehmen Mittwochmittag, hier sind die philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. Vor kurzem ist im Verlag Turia und Kant der kleine Band Mein Körper und seine Bilder von Juan David Nasio erschienen. Juan David Nasio hält das Problem des Körpers, wie Sie soeben gehört haben, für ein Problem des Denkens. Ausgehend vom Konzept des unbewussten Körperbildes stellt der aus Argentinien stammende französische Psychoanalytiker seine Grundzüge einer psychoanalytischen Arbeit mit und am Körper in diesem Buch vor. Die theoretischen Fragen werden dabei anhand von einer Vielzahl klinischer Bezüge und praktischer Beispiele untersucht. Die Arbeit ist 2007 auf Französisch unter dem Titel Mon corps et ses images bei Payot erschienen. Augustos und ich haben sie ins Deutsche übersetzt und ich bringe Ihnen heute Ausschnitte aus einem Gespräch mit Juan David Nasio, in welchem dieser zunächst erklärt, warum er dieses Buch geschrieben hat. Das Gespräch fand im Freien statt, weshalb die Sendung, abgesehen vom zweisprachigen sprachlichen Material, auch andere sinnliche, körperliche Eindrücke wie die Geräusche vorbeifahrender Autos oder einen plötzlich einsetzenden Regen enthält.
J'écris ce livre à partir de mon expérience de psychanalyste avec mes patients, où j'étais toujours préoccupé pour entendre, écouter ce qu'ils disent, et petit à petit, je me suis aperçu de l'importance d'observer le corps de ses patients, d'observer comment il bouge sur le divan, d'observer la manière comme il serre les mains lorsqu'ils entrent, la manière, le geste, parfois j'ai des patients que je reçois en face à face, et donc l'importance de leur regard, de leur visage, de leur physionomie, et l'importance aussi de cette présence du corps qui est une présence qui est à la base même de l'inconscient. Donc, d'un côté, une appréciation, je dirais, descriptive du corps, d'observation, et de l'autre, du point de vue théorique, l'importance du corps comme la source même de toutes les pulsions qui vont laisser leurs traces dans l'inconscient. Donc, je me retrouvais que le corps avait une importance du point de vue de l'approche clinique, et une importance du point de vue de l'approche théorique. Et c'est ainsi que j'ai voulu dire, bon, je me suis demandé quelles étaient les images de ces corps. La question plus globale, c'était comment vivons-nous notre corps? Comment le sentons-nous? Comment le voyons-nous? C'était ma première pas dans la recherche théorique. Ma recherche théorique a deux temps. Le premier temps, c'était de comprendre comment ressentons-nous le corps, comment le voyons-nous. Et c'est là qu'il s'est imposé tout seul, naturellement, spontanément, la notion d'image du corps. C'est-à-dire que l'image du corps, c'est en fait la première acception globale que je peux donner, plus générale. L'image du corps, c'est la manière que j'ai de vivre mon corps.
Ich habe dieses Buch im Ausgang von meinen Erfahrungen als Psychoanalytiker geschrieben mit meinen Patienten, bei denen ich immer damit befasst war, zu hören, was sie sagen und Stück für Stück entdeckt habe, wie wichtig es ist, den Körper dieser Patienten zu beobachten. Die Weise zu beobachten, wie sie sich auf der Couch bewegen, wie sie ihre Hände halten, wenn sie welche haben. Die Gesten bei Patienten, die ich im Sitzen behandle, ihren Blick, ihr Gesicht, ihre Physiognomie und die Wichtigkeit der Gegenwart des Körpers, die die eine Gegenwart ist, die die Basis auch vom Unbewussten bildet. Auf der einen Seite eine beschreibende Aufnahme des Körpers, eine Art Beobachtung, auf der anderen Seite, vom theoretischen Standpunkt her, die wichtige Tatsache, dass der Körper die Quelle der Triebe ist, die ihre Spuren im Unbewussten hinterlassen haben. Ich habe für mich herausgefunden, dass der Körper sowohl für den klinischen Zusammenhang wie für eine theoretische Annäherung von Bedeutung ist. Deshalb habe ich mich gefragt, welche Bilder gibt es vom Körper? Oder ich habe mir die allgemeinere Frage gestellt, wie leben wir unseren Körper? Wie spüren wir unseren Körper? Wie sehen wir ihn? Das war der erste Schritt meiner theoretischen Forschung. Diese Forschung bestand in zwei Abschnitten. Zunächst versuchte ich zu verstehen, wie wir den Körper empfinden, wie wir ihn sehen. Dann tauchte von alleine, natürlicherweise und spontan, der Begriff des Körperbildes auf. Meine erste allgemeine These besagt, das Bild des Körpers ist die Weise, wie wir unseren Körper leben. Für die psychoanalytische Behandlung ist es allerdings nicht selbstverständlich, sich vor allem am Körper zu orientieren. Hat Freud doch betont, dass die Psychoanalyse in nichts anderem als einem Austausch von Worten besteht.
Freud est un génial observateur du corps. Il sait observer parce que savoir observer, ça veut dire qu'on a une théorie derrière. Observer, ce n'est pas observer pour le plaisir d'observer, et c'est ça le voyeurisme stupide ou pervers. Observer, je parle, observer pour prendre le corps comme un autre voie royale d'accès à l'inconscient.
Freud war ein genialer Beobachter des Körpers. Er wusste, wie er den Körper beobachten konnte. Dazu brauchte er eine Theorie, denn Beobachten ist nicht einfach Beobachten um des Beobachtens willen. Das wäre ein stupider oder perverser Voyeurismus. Ich sage beobachten, um den Körper als einen anderen Königsweg zum Unbewussten zu nehmen. Nasio versteht sich also als Detektiv des Unbewussten.
Nous sommes des détectives de l'inconscient, avec une théorie derrière. Parce que pour moi, on observe que si on a une théorie derrière. Si je vais au musée du Louvre et je veux voir des œuvres d'un peintre comme Vlaminck, un fauviste, si moi je ne connais rien du fauvisme, je vais observer le tableau, je vais dire « Ah, c'est beau, c'est pas beau, ah, ça me plaît ». Ce n'est pas ça l'observation. L'observation, c'est que connaissant la théorie du fauvisme, je dis « Ah, ça c'est une étape dans laquelle Vlaminck peignait plus en mettant l'accent sur les couleurs orange. Et ça, c'est le couleur jaune. Et c'est une autre étape. Et ça, bref, observer le corps signifie l'observer avec l'instrument, des concepts derrière.
Wir sind Detektive des Unbewussten, mit einer Theorie im Hintergrund. Denn meiner Ansicht nach beobachtet man nur, wenn man im Hintergrund über eine Theorie der Beobachtung verfügt. Wenn ich in den Louvre gehe und mir die Werke eines Malers wie Maurice de Flamenc anschaue, eines Fauvisten, wenn ich keine Ahnung vom Fauvismus habe, werde ich mir bei seinen Bildern denken, ja, das ist schön, das ist nicht schön, das gefällt mir. Das ist aber nicht das, was ich mit Beobachtung meine. Wenn ich eine Theorie des Fauvismus kenne, dann sage ich, aha, das ist eine Phase, in der Flamenc den Akzent insbesondere auf die orange Farbe legt. Und das ist die Farbe Gelb, das ist eine andere Phase. Kurz, auch beim Körper geht es bei der Beobachtung darum, mit entsprechenden Mitteln, mit Konzepten im Hintergrund zu beobachten. Was bedeutet das für die Behandlung, für die Deutung?
La question de l'interprétation, c'est-à-dire les mots avec lesquels je restitue au patient ce que je viens de constater, ou ce que je viens de découvrir, ou ce que je viens d'imaginer. ou de supposer. Et là, il y aura des mots qu'il faut que ce soit des mots adaptés, que ce soit des mots audibles par le patient. Des mots que le patient peut comprendre. Et je lisais dans le Petit Hans un texte de Freud où il raconte comment il faut interpréter. Il dit, c'est magnifique, je l'ai trouvé par hasard ici en lisant. Il dit qu'il faut que l'analyste, c'est ça l'art de l'interprétation, il faut que l'analyste avance ce qu'il pense et qu'il attende que le patient vienne, qu'il, son patient le retrouve dans son esprit. Et je dirais que ce passage de Freud dans le Petit Hans correspond à ce que je considère qui est l'enseignement. Enseigner, c'est dire de manière claire ce que l'autre sait déjà confusément. Interpréter, c'est dire au patient ce qu'il sait déjà confusément, mais qu'il le sait. Moi, je ne lui apprends rien de vraiment nouveau. Je vais lui dire avec des mots audibles, compréhensibles, par exemple... J'ai l'impression que quand vous vous touchez comme ça la tête, je ne dirais pas gratter, je ne serais pas très précis. J'aurais dit des mots un peu général. Pour, je n'irai pas directement. J'y vais toujours par un biais un peu latéral. Que nous, les cliniciens qui avons l'habitude d'intervenir, on intervient toujours. Comme disait Freud, il ne faut jamais lui jeter les mots à la tête. Il ne faut jamais dire aux patients ce qu'on comprend tout de suite et de manière brutale. Il faut se taire, savoir se taire, attendre le moment opportun, et puis par un biais latéral, je dirais, j'ai l'impression que quelquefois vous vous grattez la tête d'une façon bizarre. Ah bon? Un bizarre? Mais comment ça? Un bizarre? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, j'ai l'impression, quelquefois, que vous faites des mouvements, des grattages. Par exemple, tout à l'heure, vous vous êtes gratté la tête. Et alors quoi? Vous n'allez pas m'interpréter que je me suis gratté la tête. Non, je ne vous interprète rien. Moi, je viens de vous dire... Il s'installe un dialogue où l'art du thérapeute est de pouvoir voir si le patient reconnaît ce qu'on dit comme sien propre. Si le patient ne reconnaît pas comme propre, ce n'est pas une interprétation. Qu'est-ce que c'est qu'interpréter ? Interpréter, c'est dire clairement au patient, avec des mots audibles, ce que le patient sait déjà, inconsciemment. Voilà pour te dire, donc, revenons à la question du corps et de l'origine de ce livre. Donc, depuis longtemps, la question du corps m'intéresse, me préoccupe. Et là, je me suis dit, c'est le moment, l'important du corps dans la clinique. Je voudrais que rompre avec cette préjugé qui veut que l'analyste ne parle pas, n'écoute pas et ne voit pas. Je suis en désaccord. Je trouve que l'analyste, c'est un radar ouvert, avec les yeux bien ouverts et bien observateurs, en écoutant bien les mots qu'on lui dit et en sentant même avec les mains, quand je serre la main de mon patient, s'il me fait comme ça, si la main est moite, si elle est sèche, s'il a l'haleine de l'alcool, s'il a l'haleine de ceci, etc. etc. C'est tout ce qui émane. C'est une émanation. L'inconscient n'est pas simplement dans les mots. L'inconscient, il est dans les ongles coupés. L'inconscient, c'est dans mes lunettes. L'inconscient, c'est dans toute ma présence.
Die Frage der Deutung, das heißt die Worte, mit denen ich dem Patienten das gebe, was ich gerade festgestellt habe, was ich mir gerade vorgestellt habe, was ich gerade unterstellt habe. Da geht es um Worte, die angepasst werden müssen, an Worte, die der Patient hören kann, die er verstehen kann. Ich habe in Freuds Text Der kleine Hans gelesen, wo er darstellt, wie zu deuten ist. Er sagt das sehr schön. Ich habe das zufällig entdeckt. Freud sagt, der Analytiker muss sich, und darin besteht die Kunst der Analyse, von dem, was er denkt, weiter bewegen und warten, dass der Patient das dann bei sich selbst findet. Diese Passage von Freud entspricht meiner Meinung nach dem, was es heißt, zu lehren. Lehren heißt, etwas klar und deutlich zu sagen, was jemand anderer bereits undeutlich weiß. Deuten heißt, dem Patienten das zu sagen, was er undeutlich bereits weiß, aber was er weiß. Ich bringe ihm nichts Neues bei. Ich sage ihm mit verständlichen Worten zum Beispiel, ich habe den Eindruck, wenn Sie sich so am Kopf berühren, ich sage nicht kratzen, da bin ich nicht sehr präzise. Ich verwende eher allgemeinere Ausdrücke. Ich gehe nicht direkt auf die Sache zu, sondern nähere mich ihr von der Seite. Wir Kliniker haben ja die Gewohnheit, dauernd zu intervenieren, wobei es dabei, wie Freud sagt, nicht darum gehen kann, dem Patienten die Worte an den Kopf zu werfen, ihn zu einem sofortigen Verstehen zu nötigen auf brutale Weise. Man muss vielmehr schweigen, wissen zu schweigen, den rechten Moment abwarten, sich der Sache von der Seite nähern. Ich sage also, ich habe den Eindruck, dass Sie sich auf eine etwas bizarre Weise am Kopf kratzen. Bizarr? Wie das? Bizarr, was wollen Sie damit sagen? Ich habe den Eindruck, dass Sie immer wieder so Kratzbewegungen machen. Ein Hinweis, dass Sie sich am Kopf kratzen. He, aber das stimmt nicht. Sie können doch nicht deuten, dass ich mich am Kopf kratze. Ich deute nicht, ich habe Ihnen nur gesagt. Da entwickelt sich dann ein Dialog zwischen dem Therapeuten und dem Patienten, bei dem die Kunst darin besteht, dass der Patient das Gesagte als etwas Eigenes wiedererkennt. Wenn der Patient es nicht als sein Eigenes erkennt, ist es keine Deutung. Was heißt deuten? Deuten heißt, dem Patienten das in klaren Worten zu sagen, was er schon weiß. Kommen wir zurück zur Frage des Körpers und zum Ursprung dieses Buches. Die Frage nach dem Körper hat mich seit langem interessiert, mich beschäftigt. Und da habe ich mir gedacht, das ist der Moment, um den Körper in die Klinik einzuführen, um mit dem Vorurteil zu brechen, dass der Analytiker der ist, der nicht spricht, nicht zuhört, nichts sieht. Ich bin damit nicht einverstanden. Ich finde, der Analytiker ist ein offenes Radargerät mit weit offenen und beobachtenden Augen, der den Worten genau zuhört, der auch mit seinen Händen wahrnimmt, wenn der Patient ihm die Hand reicht und spürt, ob die Hand feucht ist, ob sie trocken ist, ob sie nach Alkohol ausgestreckt wird oder nach sonst etwas. Da strahlt etwas aus, da geht es um eine Ausstrahlung. Das Unbewusste ist nicht nur in den Worten, es ist auch in den geschnittenen Fingernägeln. Es ist in meinen Brillen. Das Unbewusste ist in meiner gesamten Gegenwart. Der Körper bildet für Juan David Nasio einen privilegierten, ja, einen Königsweg zum Unbewussten, der allerdings immer wieder vernachlässigt worden ist. August Ruß fragt nach den Verbindungen zu anderen Konzepten, insbesondere zu Wilhelm Reich.
C'est-à-dire, c'est une voie privilégiée, même un peu aussi royale, puisqu'il y a beaucoup de voies qui mènent à l'inconscient.
Absolument.
Et ça, c'est un chemin ou une voie, un autre chemin.
Absolument.
Qu'on a un peu
délaissé.
Et la question se pose. Jusqu'à quelle mesure il y a des parallèles avec, par exemple, Wilhelm Reich?
Alors, probablement, il y a eu beaucoup de disciples de Freud qui ont fait cette importance. Ils ont mis l'accent sur la question du corps, mais certains l'ont fait de façon différente. Chacun, par exemple, Ferenczi l'a fait d'une manière qui est très critiquable quand il parlait de l'importance de manifester sa tendresse et son amitié envers ses patients. Là, il n'est aucunement question dans ce que je dis. Je parle du corps comme manifestation observable. Voilà. Mais pas comme expression d'une intercommunication, d'une relation de tendresse avec les patients. Wilhelm Reich, qui va s'intéresser au corps, et c'est vrai que Wilhelm Reich a voulu suivre la voie ouverte par Freud, qui a tellement été dans la discussion avec Jung, où Freud maintenait mordicus l'importance des pulsions sexuelles comme les pulsions les plus importantes, les majeures pulsions privilégiées de toutes les pulsions dans l'être humain et qui est à l'origine fondamentalement de l'inconscient, eh bien cet auteur, ses disciples Wilhelm Reich, qui d'ailleurs, rendons-lui honneur, au début c'était un auteur très intéressant dans les premiers temps lorsqu'il a écrit le caractère, la caractérologie, comment ça s'appelle ?
L'analyse des résistances.
L'analyse des caractères. Analyse des caractères.
Des résistances.
Voilà, l'analyse des caractères, c'était très, un très bon auteur. Et n'oublions pas que Reich a été un des grands maîtres de la psychanalyse à l'Institut de Berlin. C'est-à-dire, c'était un Viennois qui est parti à Berlin et qui était un grand auteur qui a beaucoup contribué à la psychanalyse. Le problème, c'est qu'après, il a dérivé vers les questions d'une sorte de d'excès de l'importance de tout ce qui était au niveau sexuel, le corps comme organe sexuel.
Il s'est perdu dans les rêves du corps au lieu de rester.
Il s'est perdu, absolument. Absolument. Mais par exemple, Dolto aussi s'occupe du corps quand elle va s'occuper des manifestations de l'enfant au niveau du fonctionnement de l'orogène ou la base. Et voilà que Dolto va s'occuper du corps pour voir. En fait, chacun de nous s'occupe du corps en fonction de lui donner à ce corps une porte d'entrée à l'inconscient.
Wahrscheinlich hat es viele Schüler Freuds gegeben, die einen Akzent auf die Frage nach dem Körper gelegt haben. Jeder hat das irgendwie anders gemacht. Zum Beispiel Ferenczi in einer problematischen Weise, wenn er sagt, dass es darum geht, seiner Zärtlichkeit und seinen Neigungen dem Patienten gegenüber Ausdruck zu verleihen. Das hat nichts zu tun mit dem, was ich sage. Ich spreche davon, was sich am Körper beobachtbar manifestiert, aber nicht als Ausdruck einer Verständigung, einer auf Zärtlichkeit beruhenden Beziehung mit dem Patienten. Wilhelm Reich, der sich für den Körper interessiert hat, und es stimmt, dass er einem von Freud in der Diskussion mit Jung eröffneten Weg dabei folgt, auf dem Freud festhielt an der Bedeutung der sexuellen Triebe, weil sie besonders wichtig sind, privilegiert geradezu unter allen Trieben für das Wesen des Menschen und fundamental wichtig am Ursprung des Unbewussten. Gut, also dieser Schüler Wilhelm Reich, der ein sehr interessanter Schüler war, seit er die Charakteranalyse geschrieben hat. Wir sollten auch nicht vergessen, dass Reich ein wichtiger Analytiker am Berliner Psychoanalytischen Institut war. Es war ein Wiener Autor, der nach Berlin gegangen ist und viel zur Theorie der Psychoanalyse beigetragen hat. Das Problem bestand darin, dass er die Frage des Exzesses der Bedeutung von allem, was sich auf sexuellem Niveau befand, überbetonte. Der Körper als sexuelles Organ. August Ruß meint, er verliere sich im Traum des Körpers, anstatt sich mit den Körperbildern zu beschäftigen. Juan David Nasio stimmt zu und erinnert an Françoise Dolto, die sich auch mit dem Körper auseinandergesetzt hat, wenn sie sich mit den Kindern beschäftigt hat, und zwar auf dem Niveau des Erogenen oder der Basis. Wir werden das gleich erklären. Dolto befasst sich mit dem Körper, um so wie jeder von uns dem Körper eine Funktion zu geben, die darin besteht, dass er als ein Tor zum Unbewussten dient. Nasios Konzept des Körpers und seiner Bilder ist geprägt von den Arbeiten einerseits von Jacques Lacan und andererseits von der Analytikerin Françoise Dolto. Von ihr übernimmt Nasio eine Zerlegung des unbewussten Körperbildes in drei Komponenten, und zwar in das Basisbild, das funktionelle Bild und das erogene Bild. Auf unser Basisbild können wir uns seit unserer Kindheit stützen. Nasio bringt es in Verbindung mit Erfahrungen des Getragenwerdens. Es dient als Zufluchtsort in Phasen notwendiger Regression und vermittelt uns später eine Gewissheit zu existieren. Das funktionelle Bild entspricht jenem Körper, der durch organische Spannungszustände erregt ist, das heißt Erfahrungen der Gier, des Wunsches nach Bedürfnisbefriedigung, wobei hier durchaus auch Befriedigungen von Wünschen im Spiel sind, die sich aus Partialtriebkomponenten formen, wie der Wunsch nach einem bestimmten Blick, nach der Klangfarbe einer Stimme oder einem angenehmen Geruch einer bekannten Haut. Die dritte Komponente des unbewussten Körperbildes, das erogene Bild, entspricht dem Körper, der als eine Öffnung gedacht ist, als eine Struktur, die sich lustvoll öffnen und verschließen kann, ein vor Lust vibrierender Körper. Für Nasio tauchen diese Erfahrungen mit dem Körper in jeder Analysestunde auf. Als Beispiel bringt er eine Situation, in der er nicht versteht, was jemand sagt auf seiner Couch.
Combien de fois j'entends? Je m'approche. Qu'est-ce que vous dites, c'est ça? Ben, ça, c'est le corps. C'est comme un enfant qui fait. Il ne dit rien. Ce sont des émanations du corps.
Wie oft höre ich wow, 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 wow. Und ich nähere mich und frage, was sagen Sie? Das ist der Körper. Das ist wie bei einem Kind, das wow, 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 wow macht. Und es sagt nichts. Das sind die Ausflüsse des Körpers. Ein anderes Motiv, dieses Buch zu schreiben, besteht darin, dass körperliche Symptome und Syndrome heutzutage häufig sind. August Roos fragt nach konkreten klinischen Erscheinungsformen auf der Körperebene. Im Hintergrund beginnt es zu regnen.
Peut-être aussi que les grands conflits d'aujourd'hui dans le psychisme de nos clients ne se déroulent pas toujours au niveau psychique, comme névrotique, mais surtout aussi sur le plan du corps. Par exemple, les Selbstbeschädigung, l'automutilation.
C'est vrai. Les lifting, toutes les opérations aujourd'hui sur le corps qu'il y a.
Mais ça, c'est encore un but positif, d'être plus beau, plus attractif.
Oui.
Mais d'autres, un négatif, c'est de se mutiler.
Oui, c'est
exprès.
Vrai. Oui.
Et ils disent, je l'ai fait pour me sentir. Pour sentir mon existence. Qu'est-ce que
exactement.
Ça veut dire?
Exactement. Ça, c'est qu'est-ce très bien. Voilà, voilà un clinicien. Parce que ça, il faut bien l'écouter. Parce que pas tous les cliniciens savent ce que tu viens de dire, que souvent, on ne comprend pas pourquoi les jeunes se mutilent. Ils font des scarifications, on appelle ça, c'est brûle avec la cigarette. C'est exactement pour pouvoir sentir la douleur, parce que sentir la douleur signifie se sentir vivre. C'est le seul moment, effectivement, où se sentent exister. C'est sentir la douleur. Ils ont besoin de vivre la sensation. Ça, ce n'est pas du tout, à mon avis, du masochisme. Ce n'est pas du sadisme, c'est des jeunes, parce que ça arrive surtout chez les jeunes, des jeunes ou des personnes qui ont une sorte d'inappétence sentimentale, une anesthésie émotive, un manque de capacité de sentir, car sentir, c'est une faculté. Pour moi, sentir, c'est une capacité éminemment humaine. Sentir et avoir une représentation de ce qu'on sent.
Un travail sur la vie affective.
Exact.
Progressif vers l'émotion.
Exactement. C'est-à-dire, pour moi, s'émouvoir, c'est une aptitude. Ce n'est pas si spontané que ça. Il y a des personnes qui souffrent de ne pas sentir, ne pas savoir, n'ont pas la faculté de vivre l'expérience, et encore moins de se penser eux-mêmes en vivant l'expérience, pour revenir à ton idée de la réflexion. Et ça, c'est souvent ce phénomène de la mutilation apparaît, c'est pas par hasard qu'apparaît à la même âge, au même âge, que se développe la schizophrénie. Car la schizophrénie est une maladie grave chez les jeunes, c'est une maladie de la jeunesse. Eh bien, à ce moment-là, les jeunes schizophrènes, beaucoup des schizophrènes, vont se faire mal parce qu'ils souffrent de cette inaptitude à l'émotion et à la sensation. Et quand les jeunes qui ne sont pas nécessairement schizophrènes appliquent, cherchent, ils vont chercher la même sensation, c'est aussi des jeunes qui sont dans cette inémotivité, de cette anesthésie émotive, dans cette indifférence à l'émotion, dans cette froideur maladive, morbide. Alors, ce que tu soulèves sur la question du corps, il ne faut pas oublier que j'ai de nombreux patients où le problème du corps se présente sous prétexte de se faire plus belle ou plus ceci ou plus cela. Il y a des patientes femmes en particulier qui se font mutiler les seins rien que pour avoir un sein qu'elles rêvent ou qu'elles imaginent, et qu'en fait ce n'est pour personne, ce n'est que pour elles-mêmes, ni pour le mari qui la dissuade et lui dit non, ne fais pas ça, ni pour les enfants qui disent mais maman c'est parfait, quand ils ont des mamans, parce que j'ai eu plusieurs patientes ou après l'opération, à laisser montrer aux filles, et lui disait, alors, qu'est-ce que tu en penses? Les filles disaient, mais moi, je ne vois pas la différence, maman. Alors qu'elles portent une cicatrice sous les seins, et que, bref, pour te dire que parfois, le lifting et certaines interventions esthétiques révèlent chez les sujets aussi une... Alors là, ça relève plutôt des obsessions. Ce n'est plus l'inaptitude à sentir, c'est un excès des présences de la pensée, de l'obsession, puisque la dysmomorphophobie, qui est une maladie des jeunes aussi, mais qui existe chez les personnes adultes, c'est des femmes qui se considèrent, par exemple, ou des hommes avec le pénis, qui considèrent qu'ils ont le pénis petit, ou des femmes qui considèrent qu'ils ont le sein petit, ou trop gros, ou trop grand, alors que c'est très discutable et c'est très considérable, c'est à considérer, ce n'est pas quelque chose d'évident, eh bien, elles ont la conviction, la certitude absolue que leur sein est un sein difforme et que par conséquent, il faut l'opérer. Et la seule solution à leur pensée obsessionnelle, c'est d'opérer le corps. En d'autres termes, le corps est aussi le prétexte à la pensée maladive, à la pensée morbide.
Il y a une autre forme, une troisième.
Oui.
Mes patients, ils souvent disent « je me mutile ».
Mutile, oui.
Mutile, je me mutile.
Pour diminuer la tension.
Oui, parce que si je me fais mal, ça me fait très très mal, et après, c'est comme un orgasme.
August Roos weist darauf hin, dass sich die großen seelischen Konflikte heutzutage nicht so sehr auf neurotischem Niveau darstellen, sondern direkt auf der Ebene des Körpers. Zum Beispiel die Selbstbeschädigung. Juan David Nasio fügt das Lifting hinzu und alle Operationen, die am Körper durchgeführt werden, wobei mit solcherlei Schönheitsoperationen oft das positive Ziel verfolgt wird, schöner oder attraktiver zu werden, was sich deutlich unterscheidet von dem negativen Ziel einer Selbstverletzung, bei der gesagt wird, dass sie erfolgt, damit man sich selber spürt. Nasio unterstreicht die klinische Bedeutung dieser Frage, bei der in der Praxis oft nicht genug berücksichtigt werde, warum sich jemand mit einer Zigarette verbrennt. Es geht darum, den Schmerz zu spüren, denn den Schmerz zu spüren heißt, sich lebendig zu fühlen. Das ist der einzige Moment, indem sie spüren, dass sie existieren. Sie müssen die Empfindung leben. Das ist überhaupt kein Masochismus, kein Sadismus. Das sind junge Leute, und hauptsächlich handelt es sich um junge Leute, mit einer Inappetenz im Gefühlsbereich, einer Gefühllosigkeit einem Fehlen der Kapazität zu fühlen? Denn Fühlen ist eine Möglichkeit. Für mich, sagt Nasio, ist das Fühlen eine enorm menschliche Fähigkeit. Empfinden ist vor der Vorstellung dessen, was wir fühlen. August Rusch schlägt vor, es als eine Arbeit am affektiven Leben aufzufassen, das sich auf diese Weise der Emotion entgegenbewegt. Nasio stimmt zu, die Emotion ist eine Fähigkeit. Sie ist nicht so spontan, wie wir glauben. Es gibt Personen, die daran leiden, nicht zu fühlen, nicht wissen, wie sie diese Erfahrung leben können und die sich selbst auch nicht denken können in einer solchen Erfahrung. Das ist das Phänomen der Selbstverletzung, das oft im selben Alter auftritt, in dem sich eine Schizophrenie entwickelt. Denn die Schizophrenie ist eine schwere Krankheit bei den Jungen. Sie ist eine Krankheit der Jugend, sagt Nasio. Und in diesem Moment verletzen sich Schizophrene, weil sie an einer Unfähigkeit zur Empfindung und zum Fühlen leiden. Wenn andere, nicht notwendigerweise Schizophrene, diese Erfahrung suchen, dann sind sie in dieser Gefühllosigkeit, in dieser Anästhesie der Gefühle, in einer Indifferenz dem Gefühl gegenüber, in einer kranken Kälte. Nasio verweist auf eine Vielzahl von Patienten, bei denen sich das Problem des Körpers darstellt als eines, bei dem es darum geht, sich schöner zu machen. Frauen, die sich die Brüste verletzen lassen, nur um einen Traum von vorgestellten Brüsten zu verwirklichen, nur für sich selbst, für niemanden anderen. Nicht für den Ehemann, der sagt, mach das nicht. Nicht für die Kinder, die sagen, das ist perfekt. Wenn Frauen ihren Töchtern das Operationsergebnis zeigen und fragen, was denkst du darüber, dann sagen die Töchter, ich sehe keinen Unterschied, Mama. Sie trägt eine Narbe unter der Brust, bei der es, ähnlich dem Lifting, für das Subjekt um Zwänge geht. Da ist keine Unfähigkeit zu spüren. Da wird eine Verbindung zwischen Gegenwart und Denken gesucht. Die Zwänge, etwa die Dysmorphophobie, also die Angst, einen missgestalteten Körper zu haben. Die Dysmorphophobie ist eine Erkrankung von jungen Menschen, die auch bei Erwachsenen bestehen kann. Da gibt es Frauen oder Männer, die den Eindruck haben, einen zu kleinen Penis oder eine zu kleine Brust zu haben oder einen zu dicken oder eine zu große. Darüber kann man nachdenken, es besprechen. Evident, von selbst klar ist da jedenfalls nichts. Sie haben die Überzeugung, ja eine Sicherheit, dass ihre Brust unförmig ist und als Konsequenz werden sie operiert. Die einzige Lösung für ihr zwanghaftes Denken besteht in der Operation ihres Körpers. Der Körper ist also auch der Prätext eines krankmachenden Denkens. Das Konzept des unbewussten Körperbildes stützt sich auf ein bestimmtes Verständnis des Bildes, das Nasio im Folgenden erläutert.
Pourquoi l'image de notre corps est toujours distendue? Pourquoi Lacan répète-t-il sans cesse que les images nous leurrent, nous mentent et masquent la réalité? Et plus généralement, quand dirons-nous qu'une image est fausse? Répondons tout de suite. L'image d'un objet perçu est fausse lorsque j'aime ou je hais cet objet. L'image d'un objet est fausse lorsque je aime ou je hais cet objet. Je bois mon thé. C'est thé? Ah, ça c'est le thé de ma grand-mère. Donc le goût de ce thé, c'est un goût faux, si j'ose dire. Parce que c'est une interprétation de ce thé. C'est pas le même goût qu'il va sentir lui. C'est mon goût à moi, puisque c'est le goût de ma grand-mère. Ma grand-mère me servait du thé à la menthe.
Mais malheureusement, on n'a que des images. Le vrai,
on n'a que des images. Je continue. Alors voilà, voilà. Et quand dirons-nous qu'une image est fausse? trois choses il faut entendre, vous allez voir. Et une des trois, c'est l'autre. Un, une image est fausse lorsque j'aime ou je hais cet objet. Elle est fausse aussi lorsque l'objet perçu réveille l'enfant qui est en moi. Et il est fausse encore lorsque ce même objet perçu avec mes yeux d'amour ou de haine et ma candeur d'enfant est perçu également avec le regard sévère du Père qui est en moi, qui juge et me juge, c'est-à-dire le surmoi. La perception de toute chose qui compte pour moi sera immanquablement déformée par l'influence de mes sentiments d'amour et de haine, conscients ou inconscients, déformée par la résurgence d'une ancienne émotion infantile, et déformé encore par la présence de l'autre, avec un grand A, je vais dire, de tous les autres que je porte en moi. Je précise au passage que lorsque j'écris l'autre avec un grand A, comme l'a noté Lacan, il faut entendre à la fois la présence intériorisée de tous ceux qui ont été, sont ou seront mes élus, ma mère, ma grand-mère, mon père, mon frère, mes amis chers, mon chien, tous ceux que j'ai aimés ou qui comptent pour moi, qui ont compté, qui comptent aujourd'hui ou qui compteront demain. Ainsi que plus globalement, l'autre, c'est l'influence sociale, économique et culturelle du monde dans lequel je vis. En somme, le vocable grand autre avec un grand A recouvre aussi bien toutes les personnes qui marquent mon existence que les déterminants sociaux qui me conditionnent. Or, ces trois facteurs, mes sentiments conscients et inconscients, les faits saillants de mon histoire affective et infantile, et l'autre tisse la trame serrée de ce que j'appelle le fantasme inconscient. Je dois ajouter encore un quatrième élément du fantasme, un quatrième constituant qu'il ne faut pas oublier, à savoir l'image elle-même, je veux dire l'image en prénom, l'image imprimée dans ma mémoire de l'objet aimé que je retrouve aujourd'hui.
Warum ist das Bild unseres Körpers immer verzerrt? Warum wiederholt Lacan ohne Unterlass, dass das Bild uns täuscht, uns anlügt und die Realität maskiert? Oder allgemeiner, wann sagen wir, dass ein Bild falsch ist? Antworten wir gleich. Ein Bild eines wahrgenommenen Objekts ist falsch, wenn ich dieses Objekt liebe oder hasse. Ich trinke meinen Tee. Das ist der Tee meiner Großmutter. Der Geschmack dieses Tees ist ein falscher Geschmack, weil es eine Deutung dieses Tees ist. Es ist nicht derselbe Geschmack, den er wahrnimmt bei dem Tee. Es ist mein Geschmack, weil es der Geschmack meiner Großmutter ist. Meine Großmutter hat mir Pfefferminztee serviert. August Ruß wirft ein, aber wir haben nur Bilder, das Wahre ist unzugänglich. Juan David Nasio setzt gleich fort. Wann sagen wir, dass ein Bild falsch ist? Drei Dinge sind dazu zu berücksichtigen. Ein Bild ist falsch, wenn ich das Objekt liebe oder hasse. Das Bild ist auch ein falsches, wenn das Objekt, das Kind, das in mir ist, erweckt. Und es ist auch falsch, wenn ich dasselbe Objekt, das ich mit Liebe oder Hass und meiner kindlichen Arglosigkeit wahrnehme, mit dem strengen Blick des Vaters, der in mir ist, sehe, der urteilt und mich beurteilt, das heißt, das Über-Ich. Die Wahrnehmung von allem, was für mich zählt, wird durch Gefühle von Liebe und Hass deformiert sein, bewusst oder unbewusst. Es wird deformiert sein durch das Aufkommen kindlicher Emotionen und es wird auch deformiert sein durch die Gegenwart des anderen mit einem großen A. Ich will sagen, von allen anderen, die ich in mir trage, die ich wie Lacan mit einem großen A schreibe, da muss man die internalisierte Gegenwart all jener mithören, die jetzt oder früher die von mir Auserwählten waren. Meine Mutter, meine Großmutter, mein Bruder, meine teuren Freunde, mein Hund, alle, die ich liebe oder die für mich zählen, die gezählt haben, die heute zählen oder die morgen zählen werden. Allgemeiner gesagt, der andere, das ist der soziale Einfluss, ökonomisch, kulturell, der Einfluss der Welt, in der ich lebe. Zusammengefasst, der Ausdruck der andere mit einem großen A deckt alle Personen ab, die meine Existenz bestimmen, die sozialen Determinanten, die mich bedingen. Diese drei Faktoren, meine bewussten und unbewussten Empfindungen, das, was meine affektive und infantile Geschichte ausmacht, und der andere, das bildet den Raster dessen, was ich mein unbewusstes Phantasma nenne. Ich muss noch ein viertes Element des Phantasmas hinzufügen, das nicht vergessen werden soll, und zwar das Bild selbst. Soll heißen, das in mein Gedächtnis eingeprägte Bild des geliebten Objekts, das ich gegenwärtig wiederfinde. Masios Begriff des Ichs im Sinn des französischen Moi weicht von jenem Ich, das Didier Anzieux als Haut-Ich bezeichnet hat, ab. Nasio erklärt warum.
Vous avez écrit que votre corps, ce n'est pas le corps de Didier Anzieux, de moi peau.
Ah oui. Oui, je vois que vous avez lu, oui. Moi peau. Et moi je dis moi étendu. Ça veut dire élargi. Le moi élargi. Il est autant dans notre tête que dans les êtres que nous aimons. Il est en nous et hors de nous. Dans la personne, l'animal ou l'objet auquel nous sommes profondément attachés. Dès lors, je dirais pour terminer que le territoire de notre moi s'étend aussi loin qu'il existe une chose susceptible de nous émouvoir et de nous faire agir. Et là, c'est, on comprend combien notre conception d'un moi étendu, débordant l'individu, est à l'opposé de la notion de moi peau, limitée à l'individu que propose Didier Anzieux.
Ich sage nicht Haut-Ich, sondern ausgedehntes Ich. Es ist so sehr in unserem Kopf wie in den anderen Wesen, die wir lieben. Es ist in uns und außerhalb von uns, in der Person, dem Lebewesen oder dem Objekt, dem wir uns tief verbunden fühlen. Das Territorium unseres Ichs reicht so weit, wie es Objekte gibt, die empfänglich sind für unsere innere Bewegung und für das, was uns handeln lässt. Unser ausgedehntes Ich überschreitet das Individuum im Unterschied zu Didier Anzieux Haut-Ich, das auf das Individuum beschränkt ist. Zum Schluss fasst Juan David Nasio den Inhalt des Buches noch einmal kurz zusammen.
Quel est le contenu de ces livres? En guise de réponse, je vous demande de penser à vous. Lorsque ce matin, avant de partir, vous avez jeté un dernier coup d'œil dans la glace. Vous vous êtes trouvée très belle, trop grosse ou trop maigre. Et vous, monsieur, fatigué et mal réveillé, vous avez senti vos jambes lourdes ou au contraire frais et bien rasées, la chemise bien choisie, vous avez eu ce matin la sensation d'être léger et intelligent, fin prêt pour affronter la journée. Bref, comme chaque matin, vous vous êtes confronté avec votre image du corps, ou plutôt avec vos deux images du corps. Votre reflet visible dans la glace, vous vous êtes vu belle ou ridée, et une deuxième image, plus difficile à admettre parce qu'elle ne se voit pas, à savoir l'image mentale de vos impressions sensorielles, souvent fugaces et imprécises. Vous vous êtes senti lourd ou léger. Voilà en acte vos deux images du corps, celle du corps que vous voyez et celle du corps que vous sentez, celle visible dans les miroirs et celle enregistrée dans votre conscience. Je n'ai pas voulu mettre inconscient pour ne pas compliquer, mais j'aurais pu mettre inconscient aussi. Nous distinguons donc deux images du corps complémentaires et interactives. Je vous propose d'étudier chacune d'elles en vous livrant une interprétation personnelle de la pensée des deux figures éminentes de la psychanalyse contemporaine, François Dolto et Jacques Lacan, qui se sont toujours passionnés pour l'énigme du corps et de ses images. François Dolto, avec son concept d'image inconsciente du corps, a jeté les bases de notre théorie de l'image mentale du corps, de notre théorie, de ma théorie à moi. Quant à Jacques Lacan, il a introduit les concepts devenus indispensables pour notre clinique d'image spéculaire
concept désignant l'image du miroir et son pouvoir de fascination. Aussi consacrerons-nous le premier chapitre à une lecture critique du concept d'Oltoïen et le deuxième à une lecture également interprétative de la notion lacanienne d'image spéculaire. Mais au-delà des concepts d'image inconsciente du corps de Dolto et d'image spéculaire de Lacan, je voudrais vous soumettre une proposition qui traverse notre livre de part en part, à savoir que le moi, je vais dire le sentiment ineffable d'être soi-même, n'est rien d'autre que la fusion intime de nos deux images du corps, l'image mentale de nos ressentis physiques et l'image visible de notre corps dans le miroir. En un mot, je tiens l'image du corps pour la substance même de notre moi.
Heute Morgen, bevor Sie weggegangen sind, haben Sie noch einen letzten Blick in den Spiegel geworfen. Sie haben sich sehr schön, zu dick oder zu dünn gefunden. Und Sie, mein Herr, Sie fanden sich müde oder schlecht ausgeschlafen. Sie haben Ihre schweren Beine gespürt oder Sie haben sich frisch und gut rasiert vorgefunden, mit einem wohl ausgewählten Hemd. Sie haben heute Morgen den Eindruck gehabt, leicht und intelligent zu sein, bereit für den Tag. Kurz gesagt, wie jeden Tag sind Sie mit Ihrem Körperbild konfrontiert oder eher noch mit Ihren beiden Körperbildern, Ihrem sichtbaren Reflex im Spiegel, in dem Sie sich schön oder weniger schön gefunden haben, und ein zweites Bild, das schwieriger zu erreichen ist, weil man es nicht sieht. Damit ist das mentale Bild gemeint, aus Ihren sensorischen Empfindungen, aus flüchtigen und beeindruckenden Empfindungen. Sie haben sich schwer oder leicht gefühlt. Da kommen beide Bilder zusammen. Das vom einen Körper, den Sie sehen, und das von dem anderen, den Sie empfinden. Der eine sichtbar im Spiegel, der andere verzeichnet in Ihrem Bewusstsein. Um es nicht zu kompliziert zu machen, sage ich hier nicht unbewusst, aber das könnte ich auch sagen. Wir unterscheiden also zwei komplementäre und interaktive Körperbilder. Ich untersuche beide und bringe Ihnen eine persönliche Deutung des Denkens zweier Figuren der zeitgenössischen Psychoanalyse, Françoise Dolto und Jacques Lacan, die sich beide stets für das Rätsel des Körpers und seiner Bilder interessiert haben. Françoise Dolto mit ihrem Konzept des unbewussten Körperbildes bildet die Basis meiner Theorie des mentalen Körperbildes. Jacques Lacan hat ein für unsere klinische Arbeit unverzichtbares Konzept eingeführt, nämlich das Konzept des Spiegelbildes und seiner Faszination. Ich widme ein Kapitel einer kritischen Lektüre von Dolto's Konzept und ein anderes Kapitel Lacans Spiegelbild. Aber jenseits von Dolto's unbewusstem Körperbild und Lacans Spiegelbild schlage ich in meinem Buch vor, dass das Gefühl, ich im Sinne von moi, im Sinne eines Bewusstseins meiner selbst, eine intime Verbindung unserer beider Körperbilder ist. Unserer beiden Körperbilder ist. Des mentalen Bildes unserer physischen Empfindungen und des unsichtbaren Bildes unseres Körpers im Spiegel. Mit einem Wort, ich halte das Körperbild für die Substanz des Ichs. Musik. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das heute vorgestellte Buch von Juan David Nasio, Der Körper und seine Bilder, das im Verlag Thuria und Kant erschienen ist, ist ab sofort im guten Buchhandel erhältlich. Für Redaktion und Technik verabschiedet sich Ulrike Kadi.